Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Langsam aber sicher breitet sich das Coronavirus in Deutschland weiter aus. Und um die Kontrolle über diese Ausbreitung zu behalten, gilt es nach wie vor, zwischenmenschliche Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren. Und auch deshalb ist die Situation im Pflege- und Altenheim besonders angespannt. Denn Kontakt, sei es jetzt körperlich oder verbal, ist ja hier kaum vermeidbar, weil er den größten Teil der Pflegearbeit ausmacht. Andererseits ist da die Angst, jemanden der Bewohner anzustecken als Pflegekraft, was tödliche Folgen haben kann. Eine extrem psychische Belastung also für die Helfer. Um sie zu entlasten, dazu kommen wir gleich. Vorab erzählt uns Erika Strobel, langjährige Fachkraft in der Altenpflege und ausgebildete Palliativbegleiterin, von ihrem Alltag. Der findet derzeit daheim statt, weil sie an Covid-19 erkrankt ist und deshalb in Quarantäne. In ihrem Seniorenheim im Allgäu sind 36 Bewohner erkrankt und 17 Mitarbeiter. 6 der Bewohner sind gestorben, sowie eine Pflegekraft.
Also man kann sich das, wenn man das hört und liest, nicht vorstellen. Und wenn es dann selber bei einem im Seniorenheim aufploppt und man sieht, wie einer nach dem anderen krank wird, dann ist es ein unfassbares Gefühl von Hilflosigkeit, weil man macht die gängigen Schutzmaßnahmen, man hat die FFP2-Masken, man isoliert die Patienten in die Zimmer rein, wenn man sagt, ja, die Gesunden bleiben auch in den Zimmern, damit die sich nicht anstecken. Und trotzdem ist man fast machtlos, wenn die Infektion einmal im Haus ist, dann greift die einfach um sich. Das ist wohl in einer Krisensituation eine Belastung, wenn es einem Bewohner schlecht geht und man sieht, er braucht einfach mehr Zuwendung und mehr Nähe. Und dann steht man da eben fast anonym vor dem Bett, weil wir ja alle gleich ausschauen und wir können auch nicht diese Nähe herstellen wie vorher. Es sind oft hilflose Menschen, die oft gar nicht verstehen, was passiert. Wenn ich jetzt bei dem Bewohner am Bett bin, dann hoffe ich immer, dass er sieht, dass die Augen wohlwollend sind und wohlgesonnen während der Pflege sind. Aber es ist wirklich so, dass das für einen Bewohner schon nochmal eine Einschränkung ist, nur von Menschen gepflegt zu werden, die von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung sind. Wir haben immer praktisch das gleiche starre Bild. Sie können die Mimik im Gesicht nicht mehr lesen. Das macht ja ganz viel unserer Kommunikation aus. Sterben macht aus, durch das, dass ja auch viele Kollegen erkrankt sind und wir von der Besetzung nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen können wie vorher, dass es ja schon vorher schwierig war, genügend Zeit aufzubringen, dass man sagen kann, so gelingt gutes Sterben und dass es jetzt eben noch mal schwieriger wird wie vorher. Diese Zuwendung, die es noch mal ein Stück weiter braucht, auch den psychosozialen Schmerz abzufangen, dafür ist im Augenblick die Zeit nicht da. Oder so wie es mir persönlich gegangen ist, ich hatte, bevor die Corona-Krise ausgebrochen war, bei uns eine wunderbare Begleitung, wo ich sagen kann, so stellt man sich's vor, und bin dann einfach aufgrund von der Quarantäne weggebrochen. Und es war ja auch ein Vertrauensverhältnis da. Und ich kann mir auch vorstellen, dass für die Person, die dann in meiner Quarantänezeit am Anfang gestorben ist, das auch nochmal eine Umstellung war, sich auf neue Menschen einzulassen, die dann auch komplett in Schutzkleidung kommen. Zeit, sich intensiv um die Angehörigen zu kümmern. Das war auch noch immer ein Teil unserer Arbeit, dass man den Angehörigen auch noch ein Stück weit mit begleiten konnte. Das bricht jetzt völlig weg. Die Tür ist zu, ihre Lieben sind krank, sie können nur noch telefonisch kommunizieren oder uns anrufen und fragen, wie es dem geht. Und wir haben ganz wenig Möglichkeiten, die Angehörigen weiterhin so gut zu begleiten wie vorher.
Die Altenpflegerin Erika Strobel über ihren Arbeitsalltag in Corona-Zeiten. Über diese extreme Belastung von Pflegekräften habe ich vor der Sendung mit Andreas Schießel gesprochen. Er ist Oberarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und er hat bereits 2013 eine Hotline ins Leben gerufen, um Helfern zu helfen, so wie Erika Strobel, für die die aktuelle Situation, wie gehört, nur schwer zu verkraften ist.
Ja, danach klingt es auch. Also es ist wirklich eine gewisse Hilflosigkeit und sie beschreibt ja auch, dass es vorher schon schwierig war. Aber sie hat irgendwie einen Weg gefunden, doch diese Menschen im Sterben zu begleiten durch ihre Person, durch ihre Zuwendung, durch ihre Zeit. Und genau das wird ihr jetzt genommen. Also sie muss sich selber schützen hinter dieser Maske und weiß, dass sie damit eigentlich möglicherweise Angst auslöst bei den anderen. Also es ist ein wirkliches Dilemma, weil sie ja ein persönliches Angebot macht, das aber jetzt nicht wirken kann in der Situation. Und gleichzeitig dann auch zu erleben, dass auch gute Bekannte oder auch Kollegen krank werden, das ist eine erhebliche Belastung, mit der so keiner rechnet.
Man weiß eigentlich gar nicht, was schlimmer ist. Also daheim sitzen, in Quarantäne und zum Nichtstun verdammt sein, wie wir es ja auch gerade gehört haben, oder eben arbeiten dürfen müssen, was mit unglaublichen Gefahren verbunden ist.
Ja, es gibt ja in der Definition der posttraumatischen Reaktion oder auch der Belastungsstörung die Kombination aus dem Erleben von Tod verbunden mit Angst, Hilflosigkeit und Entsetzen. Und eigentlich sind diese Kriterien da alle benannt. Sie ist auch institutionalisiert hilflos, weil sie zu Hause sein muss. Sie kann gar nicht helfen. Und gleichzeitig, wenn sie hilft, möglicherweise diesen Virus auch noch zu übertragen. Sie muss sich also das auch nehmen. Und von dem her da zu Hause zu sitzen, zu kreisen, das ist sehr gut nachvollziehbar.
Sie haben gerade den Begriff Posttrauma verwendet. Ist das, was Pflegekräfte erleben, eine Belastung, wie wenn jemand ein Trauma erlebt?
Ja, das ist es. Wobei man auch sagen muss, dass diese ersten Reaktionen normal sind. Es ist eine posttraumatische Belastungsreaktion zum ersten. Erst später wird es eine Störung. Und das ist für uns auch so wichtig zu sagen, diese Reaktionen, die auch beschrieben sind, sind eine normale Reaktion auf ein nicht normales Ereignis. Um auch da dafür zu sorgen, jemandem zu sagen, dieser Mensch, das ist ein ganz starker Mensch, den hört man ja, das ist ein Wohlwollender, der ganz gut im Kontakt ist. Diese Frau ist ja nicht krank, sondern sie braucht letztlich ja vielleicht Unterstützung, vielleicht auch einfach durch eigene Ressourcen zu schauen, dass sie gesund bleibt. Und das ist ja auch so unser Ansatz, genau solche Geschichten, ohne das zu pathologisieren, also ohne krank zu sprechen, aufzufangen, sich auszutauschen unter Kollegen, die Vorstellung haben von dieser Situation. Weil sie muten da ja auch den anderen Menschen etwas zu, was selten so in der Öffentlichkeit zu hören ist. Und deshalb braucht man manchmal ein Gegenüber, das Verständnis hat von solchen Situationen. Und das ist so der kollegiale Ansatz, um wirklich gesund zu bleiben, trotz dieser Dramatik.
Könnte so jemand wie Frau Strobel, die wir gerade gehört haben im Beitrag, bei Ihnen jetzt in der Helpline PSU akut anrufen?
Ja, das kann sie. Und so ist es auch gedacht, in einem kollegialen Austausch zu sein, Bilder zu teilen, loszuwerden, gemeinsam dafür zu sorgen, dass man nicht zum Kreisen anfängt, eine andere Perspektive einzunehmen, auch frühe Bewertungen zu relativieren.
Also da habe ich jemanden in der Leitung dann, der sich mit der Situation insofern auskennt, weil er selbst vielleicht auch Arzt ist oder Pfleger und weiß, um was es geht. Und mit dem spreche ich dann einfach.
Ja, genau. Ist dieser Peer-Ansatz, und an diesem Telefon sitzen Intensivschwestern, Anästhesistinnen, Anästhesisten, andere Fachrichtungen, auch psychosoziale Fachkräfte, auch wenn es notwendig wäre, Psychotherapeuten. Aber der erste Ansatz ist eigentlich, dass Kollegen, die eine Vorstellung von diesen Situationen haben, da miteinander vertraut reden. Weil diese Geschichten hält ja auch nicht jeder aus. Also wenn man diese Geschichten zu Hause, seinem Lebenspartner, seinen Kindern, wie soll man das teilen, ohne den Nächsten wiederum zu belasten? Und da das Gefühl zu haben, ich kann das jemandem erzählen, der eine Vorstellung davon hat und der auch diese Geschichten aushält, ist etwas, was die Menschen da als entlastend empfinden.
Wenn ich da Hemmungen habe, mir Hilfe zu holen, weil ich so im Kopf habe, das darf man eigentlich nicht, da bin ich ja dann krank. Was würden Sie da antworten?
Das ist eine alte Tradition. Wir sind die Helfer. Ob das jetzt die Helfer im Altenheim sind, ob es die Ärzte sind, wir sind die Therapeuten und selber Hilfe anzunehmen, ist ganz schwierig. Das kommt nicht in unserer Ausbildung vor, das kommt nicht in unserem Studium vor. Wir ticken immer noch, wenn sowas zu hart ist, dann ist man selber zu schwach. Aber wir haben es gemerkt, in den letzten Jahren gibt es da schon einen Gesinnungswandel. Und es ist auch von den Rahmenbedingungen eine Veränderung. Also es gibt seit 2013 die Forderung, auch die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz in den Blick zu nehmen. Hier Gefährdungsbeurteilungen in diesem Bereich zu machen. Trotzdem wissen das noch ganz wenige. Und es ist auch so, dass inzwischen die Unfallkassen und die Berufsgenossenschaften erkannt haben, dass diese psychische Verletzung am Arbeitsplatz, jetzt nicht 1:1 wie eine Nadelstichverletzung oder sonstige zu werten sind, aber letztlich in diesen Bereich hineinkommen. Aber die Menschen, die Helfenden selber noch keine Sprache dafür haben, sich scheuen und deshalb versuchen wir es so niederschwellig zu machen und zu sagen, es ist zuerst einmal ein kollegiales Gespräch und es hat was mit Prävention zu tun und noch nicht mit der Therapie. Das ist für uns wichtig und da ist es auch gut, dass inzwischen wir da über die Helpline auch mit der Berufsgenossenschaft einen Weg gerade suchen, möglichst unbürokratisch, ohne Unfallmeldung, ohne zwischengeschalteten D-Arzt helfen zu können am Telefon. Und dann zu schauen, kommt jemand mit seinen eigenen Ressourcen, mit dieser Unterstützung, die er vielleicht 1, 2, maximal 3 Mal auf diese Art und Weise braucht, oder braucht er darüber hinaus noch dann eine therapeutische, professionelle Unterstützung. Und da hoffen wir eben, dass wir dann auch das Vertrauen schaffen können, dass so eine weitere Unterstützung auch nichts Schlimmes ist.
Wenn ich jetzt beschließe, ich würde gern bei Ihnen anrufen, wie kriege ich Ihre Nummer? Einfach googeln, PSU akut?
Genau, PSU Helpline, da finden Sie uns, oder www.psu-akut.de, da finden Sie uns.
Dr. Andreas Schießel war das von der Helpline PSU akut. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schießel.
Sehr gerne.